und herzlich willkommen zu unserem Podcast Mein Weg, der Podcast, in dem es darum geht, Frauen zu ermutigen, ihren ganz eigenen Weg zu gehen. Außerdem möchten wir Männern und Frauen auch Ideen und Impulse mitgeben, wie wir insgesamt mehr Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft erreichen können und was da vielleicht auch jeder und jede Einzelne für sich dafür tun kann. Mein Name ist Anna und ich präsentiere diesen Podcast gemeinsam mit der lieben Ilona.
Ganz genau. Als Coaches für Persönlichkeitsentwicklung sind Anna und ich nämlich der Meinung, dass das einerseits über Vorbilder funktionieren kann. Hierfür führen wir Interviews mit Menschen, die unserer Lebensrealität nahestehen und die damit für uns eine gute Inspirationsquelle sein können. Andererseits sind wir uns aber auch sicher, dass es für diesen Beitrag auch ein gewisses Hintergrundwissen braucht.
Und deshalb gibt es hier auch Folgen, in denen nur wir beide auf Standpunkte aus Literatur und Statistik eingehen, um einfach manche Themen auch nochmal im Detail zu beleuchten. Wir werden hier aber auch jeweils unsere eigenen Erfahrungen mit einfließen lassen, denn wir beide sind Working Moms mit Lebens- und Berufserfahrungen in unterschiedlichsten Bereichen. Das heißt, wir werden da immer auch die ein oder andere Geschichte, Meinung, Erfahrung auf Lager haben, die wir dann mit diesem Wissen verknüpfen können.
Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Mein Weg. Ich bin heute hier wieder zusammen mit der lieben Ilona. Hallo Ilona.
Hallo Anna und hallo zusammen.
Und wir haben heute auch eine tolle Gästin, nämlich Claudia, die uns heute ja einiges Spannendes erzählen wird. Und ich glaube, die Gästin ist, die am allerbesten vorbereitet ist bisher in der ganzen Historie von Mein Weg, was wir jetzt im Vorgespräch schon so mitbekommen haben. Also keine Pressure, wir machen wie immer ein ganz normales Gespräch, aber ich bin sehr beeindruckt. Und sie wird uns sicherlich gleich auch dazu noch ein bisschen mehr erzählen, warum sie das so macht und was so ihre Learnings sind. Aber erstmal sage ich hallo und herzlich willkommen, liebe Claudia.
Ja, guten Morgen ihr zwei. Hallo Ilona, hallo Anna und ich freue mich bei euch zu sein und bin auch schon ein bisschen gespannt, weil es ein bisschen wie so eine Supervision, denn ihr werdet mir wahrscheinlich spannende Fragen stellen und ein bisschen ist es natürlich auch die Blackbox.
Genau, wir versuchen es und wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf das Gespräch und wir starten wie immer mit der Frage, wie bist du heute hier?
Topfit, ich war gestern zum 50. Geburtstag eingeladen. Ich kannte niemanden, ich bin mit bereichernden Gesprächen, also außer der Gastgeberin natürlich, bin mit bereichernden Gesprächen nach Hause gegangen, coole Austausche, ein paar Kontaktdaten haben wir auch getauscht, weil überall mal gar nicht businessmäßig, sondern es waren ein paar Themen, die uns einfach verbunden haben und wo man halt gegenseitig geschaut hat, könnte man mal im Austausch bleiben. Genau, außerdem habe ich zwei ziemlich anspruchsvolle Präsenzmonate hinter mir und jetzt allmählich kann ich ein bisschen runterfahren, weil dann ab nächsten Freitag auch Urlaub und Vacation bevorsteht und das genieße ich jetzt gerade auch.
Sehr schön, das macht fast ein bisschen neidisch und vor allem neugierig. Du wirst uns da gleich mehr drüber erzählen. Aber wir schauen erstmal noch mal kurz zurück oder vielleicht auch etwas länger mit unserer nächsten Frage, nämlich, woher kommst du?
Das habe ich ein bisschen für euch gebündelt. Wir wollen ja hier kein Hörbuch machen. Und mein Lebensweg, ich bin ja 55 Jahre alt, mein Lebensweg ist schon so ein bisschen bunt. Nach Abitur habe ich erstmal eine solide Bankkaufmannslehre gemacht, war damals auch sehr beeinflusst von den Eltern natürlich. Das Mädchen lernt was Gescheites. Dann bin ich für gute 7 Jahre ins Investmentbanking gegangen, habe noch so ein bisschen den Bankfachwirt gemacht und bin dann, erst war ich oben in Schleswig-Holstein in Kiel und bin dann 1999 nach München gekommen und in die Energiewirtschaft. Das war die Liberalisierung des Energiemarkts und mit meiner Kompetenz, Handelserfahrung, Handelsaufbau und ähnlichen Dingen, das war eine Kompetenz, die gefragt war und dann habe ich entschieden, ja, dann gehe ich runter Richtung München, weil ursprünglich komme ich aus der Nähe von Düsseldorf, da bin ich geboren und habe mich dann aber mit 21 Jahren aufgemacht, immer dahin zu gehen, wo es den Job gab, auf den ich Lust hatte. Genau. Jetzt muss ich gerade gucken. Genau. Und ich habe dann 2010 parallel zu meinem Angestelltenverhältnis habe ich die ersten Coaching-Ausbildungen auch schon gemacht, habe dann später erfahren, das heißt Portfolio-Karriere, wenn man halt zwei verschiedene Professionen hat. Habe dann den Arbeitgeber, für den ich 1999 gekommen bin, das waren die Stadtwerke München, habe ich 2013 verlassen. Eigentlich wollte ich da schon in die Selbstständigkeit gehen, aber ich habe einen Chef, der mich seit 2006 begleitet und der hat dann gefragt, ob ich zur Bayerngas komme und es Themen gibt, auf die ich Lust habe. Da gibt es entsprechend meiner Kompetenzen viele Themen. Naja, und dann habe ich mich im Februar 13 entschieden, meine Funktion bei der Bayerngas anzutreten und parallel auch als Coach tätig zu sein. Das war mit der Deal, wenn ich komme, dann darf ich auch zur damaligen Zeit eine Nebenbeschäftigung haben. Genau, das habe ich dann auch gemacht bis zum Oktober 2023 und dann habe ich entschieden, dass ich aus der Nebenbeschäftigung Coaching, das war so ein Zeitanteil 30-35%, dass ich den Sprung wage mit 54, auf was soll ich da noch warten? Ich sagte, okay, das Klientenumfeld stimmte und dann mache ich mich 100% selbstständig und das ist jetzt sozusagen das erste Jahr in 100% Selbstständigkeit, genau. Und das, was ich jetzt tue, ist Leadership-Karriere und Resilienz-Coach. Ich begleite Transformationen in Unternehmen, mache Unternehmensentwicklung, habe auch vorher in der Praxis viele Nachhaltigkeitsthemen gemacht und die bringe ich auch bei meinen Klienten ein. Ich arbeite gerne mit kleinen Unternehmen und dem Mittelstand, weil da kann ich direkt wirksam sein. Weil wenn wir was erarbeitet haben, dann mag ich auch sehen, dass das umgesetzt wird und nicht irgendwie ein Papiertiger war. Also mir ist immer wichtig, das, was auf der Agenda steht, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit auch zu leben.
Spannend.
Und das ist jetzt so die Situation, ja, und das ist wieder die kleine Brücke. Ich habe lebensphasenorientiertes Arbeiten, nenne ich das, weil mein Mann und ich, wir liegen 10 Jahre auseinander. Mein Mann ist 10 Jahre älter. Dementsprechend ist er seit letztem Jahr in Rente oder ich nenne es mal Unruhestand. So, und er hat 24/7 Tagesfreizeit und ich habe 24/7 natürlich auch Tagesfreizeit, aber auch viele Ideen für meine Profession. Und es ist sozusagen der neue Lebensabschnitt, das galt es zu kombinieren, weil wir sind immer super viel gereist. Das war immer wichtig, als wir beide noch Jobs hatten. So, und jetzt hat halt einer deutlich mehr Zeit als die andere und trotzdem braucht es das gemeinsame Leben und das Entwickeln auch als Paar. Ja, weil dürftet ihr auch kennen, weil ihr habt ja auch viele Rollen. Ihr seid berufstätig, ihr seid Mütter. Ich habe auch gesehen, Anna, glaube ich, auch Vollzeit wieder und so. Das ist ein ordentlicher Spagat und man muss aber trotzdem, glaube ich, auch als Paar ja noch dabei vorkommen. Und ja, so habe ich entschieden, auch ich muss mich etwas bewegen, auch wenn ich meine Profession liebe und da auch ganz viel für tue. Ja, und aus heutiger Sicht kann ich sagen, haben wir das gut geschafft. Wir haben es gemeinsam entwickelt in diesen unterschiedlichen Lebensphasen. Es ist aber, glaube ich, trotzdem auch ein unterschiedlicher Prozess. Und deswegen ist es mit den Lebensphasen auch so ein Thema, was mich im Moment beschäftigt. Das werdet ihr nachher noch so ein bisschen sehen bei euren Fragen. Genau. Ja, das ist mal so der Punkt, wo ich angekommen bin. Genau.
Wow, ne, richtig spannender Lebensweg. Und oh, da gibt's so viele,
passiert.
Ja, und da gibt es so viele Stellen, wo ich gerne einsteigen möchte. Aber ich glaube, ich fange relativ weit vorne mal an. Bei einem Satz, der fiel. Du hast gesagt, du warst schon ein bisschen beeinflusst von deinen Eltern, was jetzt deine Berufswahl betraf, so im Sinne von, du machst erstmal eine Ausbildung. Stichwort, das Mädchen lernt was Gescheites. Ja. Da hätte ich gerne gewusst, inwiefern merkst du denn, dass dich dieser Satz in deinem Leben begleitet hat, beeinflusst hat und tut er das heute immer noch? Oder hast du dich davon gelöst? Und wenn ja, wie hast du dich davon gelöst?
Also, muss ich unterscheiden. Zur damaligen Zeit war es wichtig, weil zur damaligen Zeit hatte ich nicht das Selbstbewusstsein, was ich in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt habe. Und deswegen ist der Satz auch nicht mehr richtig, weil Bankkaufmannslehre, solide Basis. Und man sieht ja auch, ich habe verschiedene andere Dinge gemacht. Es war nicht verkehrt. Und es ist, ich finde es auch heute noch, wenn jemand vor der Wahl steht, studieren oder Ausbildung. Es kann auch sein, Ausbildung und danach studieren, weil es gibt so viele unterschiedliche Modelle. Und mit einer Ausbildung hat man zumindest mal etwas, ich sag mal, da ist was im Portfolio drin. Für mich war wichtig, das war dann mit 21, als ich ins Investmentbanking gegangen bin. Für mich war die Trennung vom Häuslichen wichtig, weil mich das Häusliche enorm eingeschränkt hat. Und ab 21 war dann eigentlich der Teil, wo auch Selbstbewusstsein und mein eigener Weg sich entwickelt hat, weil ich war schon immer ein kreativer Kopf. Manche würden wahrscheinlich sagen, ein bisschen eckig. Sieht man auch am Lebenslauf. Aber ab dann wusste ich, also als erstes mal, was ich nicht will und dann meistens auch sehr schnell, was ich wollte. Und das ist aber auch für meine Eltern dann nicht so einfach gewesen, weil ich bin ja dann von der Nähe von Düsseldorf nach Kiel gegangen und da haben meine Eltern halt weniger gesehen, dass ich mich beruflich verwirkliche und meinen Weg gehe, weil ich kannte in Kiel keinen. Also das war wirklich Kaltstart. Da habe ich auch meine Lernerfahrungen gemacht und nicht alle waren witzig. Aber ich brauchte das, ich brauchte diese Eigenständigkeit und das Losgelöste und vielleicht auch so ein bisschen Autonomie. Und dieser Teil ist definitiv in meinem Leben geblieben. Aber für die damalige Zeit, und unsere Eltern wollen auch immer nur das Beste, war das Thema, das Mädchen geht zur Bank, war richtig. Was sich da schon rauskristallisiert hat, auch im weiteren Weg, ich war nie die deutsche Bankerin und ich habe auch nie in die Privatbank gepasst. Das war irgendwie nicht so mein Ding. War vielleicht auch gar nicht verkehrt, wenn man heute in die Bankenlandschaft guckt. Ist auch nicht mehr alles so, wie es mal war, ja. Beantwortet das deine Frage?
Ja, noch viel mehr als das tatsächlich. Also ja, ich finde es super cool, weil du ja seitdem schon so einen langen Weg gemacht hast und sich das weiterentwickelt hat. Also offensichtlich war es ja gut, weil du viel daraus gelernt hast und du jetzt so dein eigenes Ding damit entwickelt hast. Und ich war jetzt fast auch motiviert, wenn ich jetzt jünger gewesen wäre und kurz nach meinem Abi vor der Wahl stehen würde, soll ich jetzt eine Ausbildung machen oder nicht? Ich würde es mir ernsthaft überlegen, jetzt eine Ausbildung zu machen. Ich habe ja direkt studiert, aber ich finde, das hat absolut seine Berechtigung, alles, was du erzählst von den Learnings. Und ich kann mir total gut vorstellen, dass es ja super wichtig war für dich, zu gehen. Und ich glaube, das geht auch vielen anderen so, dass es super wichtig ist, an einem bestimmten Punkt mal die Trennung vom Elternhaus hinzukriegen und die eigenen Erfahrungen zu machen. Das kann ich mir gut vorstellen und finde ich sehr überzeugend.
Danke. Also, wenn ich da die Brücke machen darf, weil wir beide uns ja aus dem Mentoring kennen, das ist der Teil, der für mich so wertvoll ist, auch in unserer Mentoring-Beziehung, die ja noch nicht allzu lange zurückliegt, auch zu sehen, weil du einen ganz anderen Weg gemacht hast und auch zu sehen, wie dieses Entwicklungs- und Lebensmodell ist, weil das ist halt der Teil genau, den ich nicht kenne, weil der Weg anders war. Und ich habe halt nach dem Bankfachwirt, den Bankbetriebswirt, habe ich nicht mehr gemacht, weil wenn man im Investmentbanking ist, zählt ja, dass Geld verdient wird und dass eine Entwicklung stattfindet, da zählen nicht die Papiere. Und dementsprechend war das, weil berufsbegleitend so ein Bankfachwirt war kein Spaziergang. Also man möchte ja ein bisschen was vom Leben haben. Und im Job habe ich mich schon immer engagiert. So, aber drum interessieren mich die anderen Lebensentwürfe, weil das halt auch einfach cool ist. Und wenn ich dann mit Wissenschaftlerinnen sprechen kann, das ist für mich auch immer super bereichernd. Ja, da ist natürlich auch Mentoring ist Augenhöhe. Nicht ich erzähle was, sondern ich bin einfach nur eine Sparringspartnerin und ich habe mich auch mit deinen Fragen, gerade weil wir so einen coolen Start damals hatten, weiterentwickeln können. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche an dem Punkt Mentoring-Beziehung und auch mit dem Blick auf unterschiedliche Lebens- und Arbeitsmodelle leben und leben lassen.
Ich würde tatsächlich, weil da müssen wir dann gleich noch in Ruhe nochmal drauf eingehen, ich würde nochmal gerne aufs Investmentbanking kommen, weil das natürlich bei mir andockt, aufgrund meiner Historie an einer Privatuni mit Schwerpunkt Investmentbanking und dadurch sehr viele Kommilitonen, die in diese Richtung gegangen sind, da teilweise heute noch sind oder eben teilweise auch nicht mehr sind, was anderes machen. Du hast quasi direkt nach der Ausbildung dich entschieden, Investmentbanking zu machen. In so jungen Jahren, warum? Oder war das Zufall?
Ja, da war noch ein kleiner Zwischenschritt, beeinflusst von meinen Eltern, weil Bankkaufmannslehre, ich glaube, es waren zweieinhalb Jahre. So, und dann war der Punkt, da war mir auch der Rahmen, das war die Sparkasse, wo ich gelernt habe, in dem kleinen Ort bei Düsseldorf. Und auch da habe ich schon gespürt, dass mir das Ganze eigentlich zu eng ist. Und ich hätte gerne nach der Ausbildung in die Wertpapierabteilung gewollt. Das funktionierte nicht. Da war auch noch so ein bisschen Beeinflussung von den Eltern. Und dann kam halt noch der Punkt, du kannst nicht nach der Ausbildung direkt gehen. Das sieht aus, als ob du geflogen bist. Ja, okay, müssen wir noch bleiben. So, und dann war ich in der Revision tätig und das war okay, war auch im Lebenslauf damals toller Punkt. Aber Revision, die Dinge kleinteilig kontrollieren und sich auf Vergangenes oder die Gegenwart beschränken, war damals auch schon nicht mein Part, weil ich schon auch eher Strategin bin. So, und dann bin ich, glaube ich, noch ein halbes oder dreiviertel Jahr geblieben. Und dann war aber klar, ich möchte so eine, damals hieß das Wertpapierhändlerausbildung, machen. Und dann ging es natürlich los. Damals gab es noch eine richtig coole Landesbankenlandschaft. So, und das war halt Landesbank Schleswig-Holstein. Ich habe 3, 4 Gespräche grundsätzlich gehabt, aber wie gesagt, Deutsche Bank passte nicht und wusste ich eigentlich vorher. Und Landesbank Schleswig-Holstein, später HSV Nordbank, da hatte ich die aber schon verlassen, weil die hatte ja ein paar Skandale. Er hat halt einfach gepasst und dann habe ich mir gesagt, prima, weil ich will ja auch eigenständig sein und will das ausprobieren. Das ist vielleicht auch so der rote Faden, Herausforderungen annehmen, die Situation annehmen, wie sie ist und gucken, wie ich mich darin zurechtfinde und es selber machen. Genau. Nein, und dann bin ich ins Investmentbanking gegangen. Und da du an der Stelle jetzt nachfragst, das ist auch alles andere als ideal gelaufen, weil eigentlich ist auf dem Weg der Wertpapierhändlerausbildung, biegst du dann irgendwann, wenn du dein Medium gefunden hast, Aktien, Renten, Geld oder was auch immer, Devisen, biegst du halt ab. Und ich habe Schwierigkeiten gehabt, bei der norddeutschen Kultur anzudocken, was meine Ausbildungszeit dann schon mal etwas verlängert hat. So. Und ich habe auch, würde ich sagen, aus heutiger Sicht, damals wusste ich das ja nicht, kannte niemanden, als ich nach Kiel ging, es war schwerer Fuß zu fassen. Und da waren schon so ein paar Loops und Schleifen und Dipper, wenn wir mal die Achterbahn der Karriere bemühen. So. Und was war? Ich war eine von 2 Frauen im 40 Mann Handelsraum. Ich meine, ungefähr so war das Verhältnis, 30, 40 Mann. So, das hat mich natürlich schon ein bisschen geprägt, weil Haifischbecken. So, und fressen oder gefressen werden, also dann eher fressen. So. Und es war keine leichte Zeit. Und da ich ja nie erst am Anfang niemand kannte, bin recht extravertiert, das hat sich dann schon geändert, aber ich hatte halt auch nicht so viele Freunde, aber erstmal musste ich die Dinge mit mir selber ausmachen. Und das ist, glaube ich, etwas, was mich geprägt hat und was mich auch immer stärker gemacht hat. Ja. Und ansonsten war die Zeit gut, aber die war dann halt endlich nach 7,5 Jahren, weil oben in Schleswig-Holstein natürlich, wenn wir jetzt mal Bayern und München nehmen, hier ist ja viel mehr Branchen, viel mehr Industrie. Das war oben nicht. Dann war noch der Versuch, nach Hamburg in die Privatbank zu gehen, bin ich aber auch nicht. Also dazu bin ich... Ich nenne es mal im Positiven, dazu habe ich zu viel Persönlichkeit und das ist auch immer das Thema, wie weit passe ich mich an? So, und dann war klar, okay, jetzt müsstest du dir ein paar Gedanken machen, was du denn zukünftig tun willst und wie du vielleicht dann auch wieder aus dem Norden wegkommst. Und da, das waren die frühen Ansätze wahrscheinlich von Netzwerken. Ich hatte ein Mini-Netzwerk, hab mir aber damals nie die Gedanken darüber gemacht. Und dann gab es die Möglichkeit, weil jemand jemanden kannte, hier in München, und man suchte jemanden für den Energiehandel. Das waren die Anfangstage. Ja, und das passte perfekt. Energiehandel und Treasury, weil am Anfang war ich dann hier in München noch in Treasury tätig. Und das passte dann. Und was sich rauskristallisierte, ganz immer Aufbautätigkeit. Also ein großer freier Rahmen, Dinge gestalten und erfolgreich hinstellen und auch eine bestimmte Zeit lang machen. So, und das war sozusagen die Schleife. Also die 7,5 Jahre waren schon knackig in der Lernkurve. Ja.
Ja, und prägend wahrscheinlich.
Prägend, ja, nein, ja. Definitiv prägend. Auch wegen, also der positive Teil ist, ich habe mich immer in einem männlichen Umfeld behaupten können. Ich kenne zum Glück auch nicht Diskriminierung oder Übergriffe. Ich weiß aber, dass es die gibt. Der andere Teil ist natürlich, wenn man in den Situationen klarkommt, vielleicht färbt ein bisschen was ab. Ja, vielleicht ist es der ein oder andere männliche Anteil, den man dann schon mal hat. Aus heutiger Sicht kann ich sagen, ich kann überall andocken. Und ich bin auch frei von, wie heißt es, Standesdenken, sondern ich versuche als Mensch anzudocken und die andere Seite auch als Mensch zu sehen.
Ja. Ja, da hat dir das wahrscheinlich auch geholfen und das hilft dann auch für die Portfolio-Karriere im Zweifel. Finde ich übrigens einen tollen Begriff. Hatte mir Ilona direkt nach eurem ersten oder zweiten Gespräch gesagt, weil das ja bei mir ein bisschen ähnlich ist und ich mich ja auch immer dafür, naja, nicht runtermache, aber immer so sage, ich habe so einen Lebenslauf, den würde jeder Recruiter weglegen. Aber man nennt das Portfolio-Karriere, das finde ich sehr gut.
Genau, ja. Nein, ich glaube, dass sich das heute auch wandelt und da ist die Verbindung wieder zu den Lebensphasen. Es gibt, auch das ändert sich, es gibt nicht mehr den einen Lebenslauf. Und selbst wenn man früher mal irgendwas studiert hat, machen wir mal ein pragmatisches Beispiel, weil ich ja später auch HR-Leitung war, Personalmanagement. Ja, die Theorie ist wichtig, aber das, was sich von einem Studium zu meinen Zeiten bis heute verändert hätte, diese Lücke hätte man immer decken müssen. So, und deswegen spielt es keine Rolle. Es ist die Studienbasis, die da ist. Und entscheidend ist auch, also aus meiner Sicht auch im Recruiting und gerade heute, was sind die Skills oder die Kompetenzen, die da sind? Was macht die Person aus? Kann die Person andocken? Hat die Person, also entscheidet sie, hat sie Ideen, ist auch ein Biss da, weil unsere Zeit heute ja nicht ganz einfach ist. Ja, oder halt auch das Thema Mütter, die den Spagat gehen. Wir hatten es vorhin scherzhaft, Gleichbehandlung beginnt zu Hause und dann kann das auch im Unternehmen funktionieren. Und Frauen müssen das dann auch einfach als Erwartung kommunizieren und einfordern. Und dann kann ja versuchsweise, ich weiß, dass das bei den Müttern nicht einfach ist, eine Balance zu kriegen, aber dann geht auch Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Ja, also super spannend. Also was ich jetzt so rausgehört habe, wirklich, also Simon hat ja, ist schon auch hart, Investmentbanking, aber das scheint dich wirklich in so vielen Aspekten deinen weiteren Lebensweg irgendwie trotzdem vorgezeichnet zu haben. Die Art und Weise, wie du als Mensch geworden bist, was du für Erfahrungen da gemacht hast, auch beruflich, fachlich. Also sehr, sehr spannend, in so jungen Jahren so eine Entscheidung zu treffen. Und ja, dann bist du nach München gegangen. Was haben deine Eltern dazu gesagt?
Die waren genauso begeistert wie in Kiel. Und das hält sozusagen bis heute an. Also das ist nicht ganz einfach für die Beziehung, weil das natürlich auch damit zu tun hat, die Wertschätzung dafür, dass die Kinder oder die Tochter den eigenen Weg geht. Ja, aber ja, es gehen halt nicht immer alle Dinge top im Leben. Man kann gucken, wie man das dann gut auflöst. Und fairerweise waren wir wahrscheinlich auch immer in unterschiedlichen Welten. Und ich glaube auch für meine Eltern, ja, ich war schon immer ein kreativer Geist, das war kein Spaziergang. Und das könnt ihr beide vielleicht sagen, Eltern sein lernt man nicht. Das ist auch ein iterativer Prozess. Und das hat man sich vielleicht dann manchmal auch anders vorgestellt, als die Realität ist. Und jetzt glaube ich, hat man heute auch mehr Möglichkeiten zu, was weiß ich, den Herausforderungen in der Elternrolle zu sprechen. Damals zurück ab 1969 war das noch anders und Themen wie Emotionswahrnehmung, also ich kenne in meiner Karriere auch noch, Sie sind zu emotional, Frau Zeines. Nein, Sie müssen sich erst Gedanken machen, wenn ich nicht mehr emotional bin, weil dann bin ich nicht mehr engagiert. Ja, das, was jetzt heute eigentlich mehr kommt, will sagen, es ist sicherlich für meine Eltern auch nicht einfach gewesen, aber mich hat es eingeschränkt und begrenzt. Und es hat mir auch Energie genommen. Und dann habe ich halt meinen eigenen Weg gewählt und natürlich ein Stück weit auch einen Preis dafür bezahlt, weil ich habe meinen Kopf durchgesetzt. Und ich glaube, man spürt es, bin schon eher eine Persönlichkeit mit klaren Vorstellungen. Was nicht heißt, du hast das eben gesagt, die prägenden 7,5 Jahre. Ja, was dann prägend war, als ich schon in München war, weil ich meine Jobs immer gut und erfolgreich gemacht habe. Zu der Zeit habe ich auch viel Projektmanagement gemacht, Dinge aufgebaut und entwickelt. Ich war immer betriebswirtschaftlich und so ein bisschen sanierungsmäßig orientiert und habe dann die Möglichkeit von meinem Chef bekommen, mit den ersten Coaching-Ausbildungen anzufangen. Und dann war mir auf einmal klar, also klarer als vorher, dass die Dinge alle auch mit mir zusammenhängen und mit meiner Sicht auf die Dinge und wie viel Raum ich anderen gebe. Weil, kleine Anekdote, 2 Jahre erste Coaching-Ausbildung, also zertifizierter Business-Coach. Ja, und da habe ich halt gedacht, gut, da hole ich mir die Theorie und hatte schon so eine Vorstellung, was ich damit machen will. Was nicht geplant war, war, man übt da ja sehr viel und man bekommt immer Feedback. Ja, hatte ich eigentlich nicht bestellt. So, das war dann die gezwungenermaßen Auseinandersetzung mit Feedback und die Erkenntnis, wenn 3 verschiedene Personen das Gleiche über mich sagen, muss es an mir liegen und dann sollte ich etwas reflektieren. Und damit fing, also da war die harte Schule des ersten Weges, weil das war es definitiv, wurde auf einmal abgerundet. So, und ja, hat mich wahrscheinlich verträglicher und in meiner Persönlichkeit nochmal weitergebracht. Und mein Chef hat mal zu mir gesagt, eigentlich hätte ich sie da gar nicht hinschicken dürfen, weil sie werden sie noch besser. Und da muss ich mir Gedanken machen, ob ich sie verliere. So. Naja, hat mich nicht verloren. Erst im Oktober 23. Und das waren dann wieder andere Gründe. Ja.
Wie bist du auf dieses Coaching-Thema gekommen? Also hat er dich drauf gebracht oder war das was aus dir rauskam, dass du das gerne machen möchtest?
Es waren schon die Situationen da, weil es gab Führungskräfte, also ich war Managerin in der Konzernstrategie, Konzernentwicklung, und es gab Führungskräfte, die mich gebeten haben, können Sie mal mit mir in den Termin gehen und würden Sie mir danach mal ein Feedback geben? Ja, das habe ich dann einfach gemacht und dann habe ich, und es funktionierte sehr gut, weil ich auch gute, vertrauensvolle Zusammenarbeiten hatte. Und dann habe ich irgendwie gedacht, Moment mal, wieso bitten die dich? Weil die waren ja auch aus Unternehmenssicht hierarchisch, waren die höher gestellt. Wieso bitten die dich, dass du ein Feedback gibst? Und Kompetenz ist mir sehr wichtig und dazu gehört halt auch Wissen. So, und als mein Chef fragte, ob ich so eine Vorstellung hätte, was ich in der Weiterbildung machen will, ja, will ich, weil da habe ich irgendwie Lücken. Und vielleicht kann ich diese Gespräche, wenn ich jemanden begleite, im Nachgang viel, viel besser machen. Und dann hatte ich mir schon die Coach-Ausbildung ausgesucht, immer berufsbegleitend über 2 Jahre. Und das war dann wirklich der Booster. Und beginnend, ehrlich gesagt, mit dem Feedback. Wie, jetzt geben die mir hier alle Feedback? Weil da sind Praxissituationen. Und dann sitzen 2, 3, 4 drumherum und die geben hinterher ein Feedback. Und das ist nicht witzig, ja. So, und dann habe ich angefangen, die Sicht zu verändern und vielleicht auch mal 2, 3 Schleifen im unternehmerischen Alltag mehr zu machen, wenn man merkt, ah, okay, dann nehme ich jemanden nicht mit. Es braucht jemand länger und so weiter. Das hat dann den Blick verändert. Und das wurde in der Tat wirksamer und erfolgreicher. Ja.
Ich finde es echt cool, wie du da dazugekommen bist, dass es also mehr zufällig und über das Feedback-Thema war. Was ich aber noch gerne genauer wissen würde, was du schon öfter gesagt hast jetzt in der Geschichte an den Stellen, war, dass so ein wichtiger Punkt ist, sich nicht anzupassen. Also vielleicht am Anfang eher ein bisschen einer eckigeren Form und später durch die Zusatzausbildung in einer verträglicheren Form. Aber trotzdem das nicht anpassen, also nicht das in ein vorgefertigtes System sich reinpressen lassen, sondern authentisch bleiben und den eigenen Überzeugungen treu bleiben. Das hast du ja trotzdem, und damals wie heute ist es ja nicht einfach, sich da durchzusetzen oder zu seinen Überzeugungen zu stehen. Und vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, wie du dich damit fühlst und wie du das wahrnimmst, auch im Business-Kontext, wie das akzeptiert wurde. Also war das jemals ein Problem für dich? Hat es mehr für Ansehen gesorgt? Hat dich das weitergebracht? Wie ist es dir damit ergangen?
Also, aus heutiger Sicht und mit der Sicht auf insgesamt 11 Jahre Coaching-Tätigkeit definitiv positiv, weil es Teil meiner Erfolgsstory ist. Meine Klienten schätzen das und akzeptieren das. Und ich bin ja auch jemand, der kontinuierlich lernt und seine Themen entwickelt. Und ich habe eine recht hohe Dienstleistungsorientierung, weil meine Klienten mir ihr Vertrauen schenken und mit teilweise auch richtig gewichtigen Themen kommen. Auf die Karriere, und da gucke ich jetzt einfach mal ab 1999 bezogen, sehr schwierig. Schwierig im unternehmerischen Umfeld, weil es war Großkonzern. Das heißt, bis 2006 war auch das bunt. Mir war aber immer wichtig, bei mir zu sein. Ich will jetzt gar nicht das Thema Authentizität bemühen, sondern ich habe immer recht viel Klarheit gehabt, was ich will und was ich nicht will, und habe dafür auch den steinigeren Weg in Kauf genommen. Der Weg war halt manchmal länger. So, und Ich habe trotzdem in der Zeit recht viel gelernt, weil natürlich habe ich reflektiert. Also es gab einzelne Situationen, ich glaube insgesamt zweimal habe ich Führungsfunktionen ausgeschlagen. Führungsfunktionen, auf die ich Lust hatte, wo aber der Rahmen immer mehr verengt wurde. Und ich bin niemand, der im engen Rahmen arbeitet. Ich brauche keine enge Kontrolle. Ich melde mich, wenn was nicht läuft. Und ansonsten liefere ich, also im Unternehmenskontext bis Ende des letzten Jahres habe ich immer geliefert. So, und ich hatte auch eine bestimmte Erwartung an den Umgang. Wenn der Rahmen zu eng ist, kann ich nicht wirksam sein. Ich möchte was gestalten, ich möchte in Zukunftsthemen unterwegs sein. Und da war es am Anfang so, also die erste Führungsfunktion abgelehnt, wo ich dann auf dem Heimweg dachte, Scheiße, was hast denn du gemacht? Weil das war überlegt, aber sehr viel mehr im Inneren. Und dann war nochmal die Reflexion, hast du das wirklich alles bedacht? Wird das jetzt Folgen für dich haben? Und das war eine 5 Minuten gedankliche Situation. Ist egal, ob das Folgen hat, es ist für dich richtig Haken dran. So, und das ist mein ganzes Leben geblieben. Also ich habe nicht faule Deals machen müssen für die Karriere. Natürlich habe ich ja dann meinen Weg weitergegangen und habe entsprechende Führungsfunktionen gehabt. Da ist dann immer mehr das Thema auch Rollenadäquat und Rollenklarheit gekommen. Und das ist sicherlich auch ein Grund gewesen für meine Entscheidung. Also ich habe mich Ende 22 entschieden, dass ich im Oktober 23 ausscheide. Weil es für mich zu Rollenkonflikten kam und dann auch irgendwann die Frage war, sage ich jetzt Coaching-Klienten, nee, ich habe keine Zeit, weil meine Zeit ja begrenzt war in der Portfolio-Karriere, oder bin ich so mutig und verlasse mich darauf, dass das auch funktionieren kann in einem größeren Rahmen. Und das war an einem bestimmten Punkt auch klar, weil ich konnte die Rolle und die Rollenerwartungen, also Verantwortung habe ich immer erfüllt und ich habe auch bis zum letzten Tag meine Rolle erfüllt. Bei Abwesenheiten habe ich einen Konzerngeschäftsführer vertreten, also quasi stellvertretende Konzerngeschäftsführung. Da werden Erwartungen an einen herangebracht und die habe ich auch erfüllt. So, ich habe aber dann entschieden, nee, für die weiteren Jahre, 10, 15, 20 Jahre, wer weiß, wie viel ich noch habe, will ich das Rollen- und Erwartungsthema nicht. Ich stelle meine eigenen Erwartungen. Ja, also da ist es so ein Weg gewesen. Und ich glaube, ihr habt ja, glaube ich, auch irgendwie mal gesagt, von wegen direkter Weg oder so. Nee, es waren auch immer eher ein paar Schleifen und ein bisschen wie auf der Achterbahn. Keine Kurve, kein Dipper ausgelassen. Aber das hat mich, glaube ich, in der Persönlichkeit gestärkt. Und es ist halt auch das Thema Erfahrung. Ja, also heute kann ich in bestimmten Situationen viel gelassener sein. Und natürlich auch Solopreneurin 100% hat halt auch Tage, die etwas herausfordernder sind als andere. Und das ist dann spannend, wie man dann damit umgeht.
Ja. Ich finde das ganz spannend, was du sagst, so dieses bei sich bleiben, was will ich, auch wirklich so Positionen ablehnen, wenn man sagt, nee, die Rahmenbedingungen passen für mich nicht und dann stehe ich auch dahinter, selbst wenn die mich jetzt hier rausschmeißen dann dafür. Ich habe aber rausgehört, das hatte jetzt gar nicht so sehr mit deiner Coaching-Erfahrung zu tun, dass du selber dann, man wird ja da auch sehr viel selber gecoacht, sondern das hattest du ja vorher irgendwie schon. Das hatte also ich wurde sicherlich besser durch das Coaching, aber ja. Kannst du sagen, woher das kam? Ist es einfach bei dir angeboren gewesen oder?
Das habe ich mich manches Mal gefragt, weil ich glaube, ich habe auch schon vor den Coaching-Ausbildungen über viel, was jetzt heute Resilienz, als Resilienz bezeichnet wird, oder Widerstandsfähigkeit verfügt. So, und eine richtige Antwort habe ich nicht da drauf, aber ich denke, dass es das Thema ist, mit 21 losgezogen zu sein, in eine fremde Stadt zu gehen, wo man halt keinen kennt und trotzdem ist meine Karriere, abgesehen von den Dips, und das braucht es, glaube ich, auch einfach, oder den Loops, schon in der Gesamtsumme in eine Richtung gegangen. Und das hat mich, glaube ich, mehr aus innen heraus gestärkt. So, das hat natürlich aber auch die andere Komponente, weil es ist natürlich auch so ein bisschen von, ich kann die Dinge alleine. So, und jetzt heute mit 100% Selbstständigkeit ist halt genau auch das Bewusstsein, nein, du musst nicht immer alles alleine können. Du kannst fragen, du kannst bitten. Ich habe auch im weiteren Verlauf immer mich für Netzwerke engagiert und in Anführungsstrichen viel eingezahlt. Netzwerk in meiner Sicht auch wie ein Investment ist. Und das habe ich gerade jetzt auch im ersten Jahr und auch schon vorher in der Selbstständigkeit zurückbekommen. So, und es ist aber dieses, ich muss es eben nicht alleine machen und ich darf auch mal den schlechten Tag haben, wo er mit allem hadert. Das schöne Thema Imposter-Syndrom, kann ich das eigentlich überhaupt alles? Ich glaube, das braucht jeder trotzdem ein bisschen im gesunden Maße, weil uns das wachsam sein lässt. Aber wir können, wenn es nicht weitergeht, wir können fragen. Und ansonsten weiß ich, es wird irgendwie weitergehen, weil es ging bis 55 Jahre weiter. Ich muss halt Veränderungen mögen und flexibel sein. Und natürlich gibt es auch manchmal Veränderungen, die ich erstmal nicht so mag, wo ich auch einen Widerstand spüre und andere Dinge, die mir leichter fallen. Und weil du hast das Thema mit den Entscheidungen angesprochen, das war so ein bisschen ähnlich, als die Entscheidung war, springe ich und bin 100% selbstständig und verlasse das, die sichere Festanstellung. Da durfte ich mein eigenes Tool nutzen, weil gerne begleite ich Klienten beim Thema Entscheidungsfindung. So, und dann war irgendwann der Punkt, wo es sich im Kreis drehte, weil ich hatte mit meinem Mann auch gesprochen und dann hatte mein Mann die These, es geht eh nur um 2 Punkte. Und da war der Punkt, gesagt, okay, du darfst dich jetzt hinsetzen und dein eigenes Tool benutzen. Und das ist für Entscheidungen auch ganz einfach. Was ist Gewinn der einen Entscheidungsoption? Was ist Verlust der einen Entscheidungsoption? Und was brauche ich noch, um zu entscheiden? Und wenn man das sauber durchgeht, also in meinem Fall, ich bleibe in der Portfolio-Karriere oder ich springe, ja, oh Wunder, wenn man das dann mal sauber skizziert hat, wird es schon bildlich deutlich, weil wo sind die guten Argumente? Und dann kann man auch rausklustern, was ist das, was einen noch aufhält? Ja, und damit war dann die Entscheidung auch klar und ich musste eigentlich schon grinsen. Ja, da ist so ein bisschen die Verbindung zu.
Wenn ich dann nachfragen darf, was hat dich noch gehindert an dem Sprung?
Ich zitiere meinen Mann, ich höre hier nur Sicherheit und Geld. Nein, das sind noch ganz viele andere Argumente. Ja, am Ende war es in der Tat nur Sicherheit, weil ich meine, ich habe 36 lückenlose Angestelltenjahre gehabt. Das prägt auch. Ich habe nie eine Lücke gehabt, also nie Zeit, dass ich jetzt wirklich 1, 2, 3 Monate gar nichts getan habe. Und ich war bis auf 1,5 Monate immer fest angestellt. Und in den 1,5 Monaten damals, das war, bevor ich zur Bayerngas ging, da habe ich halt meine Selbstständigkeit aufgegleist. War auch kein Spaziergang, weil ich wusste, ich glaube, 15. März oder 18. März 2013, du musst bei der Bayerngas antreten, vorher muss dein Business stehen und alles, was du dafür tust. So, naja, und da ist halt schon die Sicherheitskomponente und auch die Frage halt, was ist, wenn du dir das alles verkehrt vorstellst, ja, weil mit dann 55 oder 56 wieder angestellt, ist schon challenging, ja, und das will man dann ja auch nicht, weil ich habe ja bewusst den Freiraum und die Autonomie gewählt in der Selbstständigkeit und da ist nicht der Plan zurückzugehen, aber nur Unsicherheit gab es natürlich und es waren wirklich nur die beiden Punkte. So, und wir haben ja vorhin bei den Lebensphasen gehört, damit ich auch weiter noch verheiratet bin, habe ich mich ein bisschen bewegt und wir haben das Vacation-Modell. Aber da ist halt auch der Punkt, es annehmen zu können, weil natürlich mein Mann gesagt hat, ja, dann hast du ja mich noch und ich werde dich schon unterstützen. Und wenn es mal eine Durststrecke gibt, das schaffen wir. Ja, das ist eine neue Erkenntnis. Ich darf das annehmen. Ich muss nicht immer eigenständig sein. Ja, ist ja auch immer noch ein Lernprozess.
Dann lass uns da, weil du es jetzt vorhin schon erwähnt hast, und das ist, finde ich, auch ein sehr, sehr spannender Aspekt an deinem Leben, nochmal jetzt drauf eingehen. So, also dein Mann, hast du ja gesagt, ist schon in Rente. Und ihr habt dieses Vacation-Modell, wie du gesagt hast. Vielleicht kannst du das einmal erklären und auch vielleicht trotzdem nochmal so ein bisschen, wenn du magst, so, wann habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wie habt ihr bisher eure Beziehung geführt? Und warum kam es dann irgendwann an diesen Punkt zu sagen, so, wir müssen jetzt hier was ändern? Also wahrscheinlich durch den Renteneintritt. Und wie habt ihr das gemeinsam auch gestaltet? Ja, an dieser Stelle machen wir eine Pause. Den zweiten Teil unseres Interviews mit Claudia gibt es dann in 2 Wochen, wo sie uns eben, ja, wie ihr es jetzt gerade schon gehört habt, nochmal genauer erklären wird, wie das mit dem Vacation Model funktioniert, das sie mit ihrem Mann gemeinsam entwickelt hat, damit einfach beide Zeit miteinander haben, aber eben auch jeder sich nach wie vor selbst verwirklichen kann. Wir reden auch noch weiter über ihre Karriereschritte, über ihre Learnings, über Ups und Downs. Und ja, es gibt noch sehr viel zu lernen und zu erfahren. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder reinhört. Und bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Vielen Dank an alle, die heute zugehört haben. Wir hoffen, dass euch die heutige Folge gefallen hat und ihr etwas für euch mitnehmen konntet. Und wenn ihr uns helfen wollt, meinen Weg, also unseren Podcast, bekannter zu machen und so noch mehr Menschen inspirieren zu können, dann gerne abonnieren, teilen und kommentieren. Das hilft dem Podcast nämlich, in der Reichweite weiter voranzukommen.
Vielen Dank auf jeden Fall für eure Unterstützung. Und falls ihr vielleicht noch auf der Suche nach dem richtigen Weg für euch seid und Fragen zu unserem Coaching-Angebot habt, dann wendet euch gerne an info@annatrunk.de oder info@ilonawichmann.de. Die E-Mail-Adressen findet ihr auch in den Shownotes. Danke euch!